Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung des Weltalls bedeutet, was wird die Annahme, also ihre Annahme, anders sein als Leben aus den Toten, aus allen Gerichten? Denn wer Seele sündigt, die muss sterben. Die kommt in den Tod. Aber es ist erst der Anfang. Von Vers 25 weiter. Brüder, dass euch dieses Geheimnis, ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, auf das ihr nicht euch selbst klug denket. Dass nämlich Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen, das heißt nicht die Gesamtheit, sondern das Pleroma, das Herzstück der Nationen eingegangen sein wird, und auf diese Weise wird ganz Israel gerettet werden. Und so weiter. In Bezug auf die Stellung Gottes zu diesem Volk Israel lesen wir in Vers 28 weiter. Hinsichtlich oder in Bezug auf das Evangelium sind sie allerdings Feinde Gottes. Jawohl. Sind sie allerdings Feinde Gottes? Weshalb? Um unseretwillen, zu unseren Gunsten. Um euretwillen. Hinsichtlich der Auswahl von Seiten Gottes aber sind sie Geliebte um der Väter willen. Aha. Die Feindschaft, die liegt auf der Seite Israels gegen Gott, nicht? Wie antwortet Gott? Mit Liebe zu ihnen um der Väter willen. Liebt er seine Feinde, unser Gott? Oder mutet er das nur uns Frommen zu? Jetzt geht es immer noch weiter. Es wird unglaublich. Vers 30. Denn gleich wie ihr, Nationen, einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber unter die Begnadigung gekommen seid, jetzt bitte nicht weiterlesen, halt. Ich frage jetzt, durch welches Mittel sind wir unter die Begnadigung gekommen? Also haben Sie doch Golgatha, nicht? Was? Was steht denn hier? Durch ihren Unglauben sind wir unter die Begnadigung gekommen. Ja, was leistet sich Gott? Er benutzt den Unglauben zu was? Um die zu retten, die vorerst ohne Verheißung und ohne Gott in der Welt sind. Ist Gott ein bisschen frömmer als wir? Denn gleich wie ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber unter die Begnadigung gekommen seid, durch den Unglauben dieser. Noch nicht fertig. Also haben auch jetzt diese, die Juden, die Söhne Israels, wir dürfen heute ergänzend lesen, also haben auch jetzt diese fast 2000 Jahre lang nicht an eure Begnadigung durch den Gott Israels geglaubt, nicht? Also 2000 Jahre lang im Unglauben verharrt. Was bedeutet das? Was hat das für eine Folge? Warum haben die 2000 Jahre lang im Unglauben verharrt? Dass auch sie unter die Begnadigung kommen können. Ja, so etwas. Ja, ganz gut, wenn jetzt unser Mund verstopft ist. Also, der Unglaube ist wozu da? Wozu hat Gott Unglauben überhaupt genehmigt in seiner Schöpfung? Auf dass er sein Herz in maximaler Weise offenbar machen kann durch Barmherzigkeit und Begnadigung. Halleluja. Ich möchte sagen Amen. Auf Wiedersehen. Jetzt verstehen wir den Apostel Paulus. Denn Gott hat alle zusammen in den Unglauben ungehorsam eingeschlossen, auf dass er alle begnadige. Wer hat was dagegen? Wer hat was dagegen? Leider die meisten der Gläubigen. Leider mal die meisten der Gläubigen. Ja. Weil sie nicht wissen, und da sind sie ja, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Weil sie nicht wissen und belehrt worden sind, dem gesamten Irrtum verfallen sind, dass die Griechen Begriffe Aion und Hebräisch Olam nie Unendlichkeit bedeuten und immer mit Ewigkeit übersetzt sind. Ich brauche weiter nichts zu sagen. Nur das eine hatte ich jetzt zu bezeugen, dass diese Frage im gesamten Zeugnis des Wortes Gottes ganz klar ist. Ganz klar ist. Aber man sollte Hebräisch und Griechisch können. Aber das können ja die meisten Theologen, nicht? Und merken es doch nicht. Ne? Die Sache ist so verwurzelt und so, die ganze Herrlichkeit dieser göttlichen Werte und vor allem des Herzens Gottes ist ja vollständig verzerrt, wird das dargeboten. So kann doch ein Menschenkind nie zur inneren Ruhe kommen, solange es im Herzen Gottes immer noch Dinge entdecken muss oder vorgepredigt bekommt, die unmöglich da drin sind. Und jetzt hatten wir etwas Gelegenheit, einige kleine Blicklein tun zu dürfen ins Herz Gottes, gell? Gestern Abend. Und jetzt noch durch das Zeugnis unseres teuren Bruders. Auf dass er alle begnadige. Verstehen wir jetzt, wenn der Apostel Paulus sagen darf und sagen und schreiben muss, mir, dem geringsten aller Apostel, ist es gegeben, das Wort Gottes auf sein Vollmaß zu bringen. Die Tore der Vollendung einzuhängen, dem sich alle anderen Gotteszeugnisse unter- und einzuordnen haben, in der ganzen Bibel. Jetzt spricht er aus, o Tiefe des Reichtums. Ich hätte geschrieben, o Höhe des Reichtums, nicht? Warum o Tiefe des Reichtums? Weil im Psalm 36 geschrieben steht, deine Gerichte, o Gott, sind eine große Tiefe, aber im gleichen Atemzug, Menschen und Vieh rettest du. Wodurch, auf welchem Weg? Wenn es nicht durch Glauben geht, dann durch Gericht rettest du. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Kenntnis Gottes, jetzt, wie unausforschlich sind seine Gerichte, in welcher Richtung, in welcher Weise sind die Gerichte Gottes unausforschlich? Was er durch die Gerichte für eine Herrlichkeit erreicht, das ist unausforschlich. wie unerforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege, also es handelt sich hier um alle Gerichtswege Gottes. Die sind unausforschlich, welche Herrlichkeit er eines Tages für alle Beteiligten erreicht haben wird. Eine Herrlichkeit, die wann aufhört?
Wenn er alles ist in allem.
Was hört die Herrlichkeit dann auf? Ich habe gefragt, wann die aufhört. Sehr gut. Nein, diese Herrlichkeit wächst dann das Wachstum Gottes. Das hört, man hört das Wachstum Gottes auf. Ja, genau wie die Liebe. Also haben wir allen Grund, gute Hoffnung zu haben. Und wer solche Hoffnung hat, der reinigt sich selbst. In der Kraft des Blutes Jesu, im Wasserbad des Wortes. Also wir haben jetzt alle ein Vollbad bekommen. Ne? Ja. Es ist schon allerlei weggeschwemmt aus unserem Herzen, was noch irgendwie nicht ganz, wie sagt man denn?
Koscher.
Bitte?
Koscher.
Koscher, sehr gut. Wunderbar. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm heraus ist alles geworden in der Schöpfung und erst nachdem die Schöpfung aus ihm herausgestellt war, war was möglich geworden. Finsternis und Sünde. Erst außerhalb Gott. Aus ihm heraus ist alles geworden und durch ihn wird alles getragen und in ihn wird alles zurück hineinkehren. In ihn hinein heißt es im Griechischen nicht nur zu ihm. Eis auton. In ihn hinein kehrt alles zurück. Und dann ist Gott alles in allem. Und Jesus Christus übergibt das Versöhnte all seinem Vater, auf dass Gott sei nicht nur alles in allem, sondern zur Ehre Gottes des Vaters. Dann ist er der Vater einer gewaltigen, großen Gottesfamilie. Das ist dann die Schöpfung geworden. Und dann sagt der Vater zu all seinen Kindern und Söhnen und Töchtern und Brüdern und was da alles für Familienangehörige geben wird. So, Kinder, jetzt können wir endlich mal anfangen. Und zwar fröhlich zu sein und uns zu freuen. Und es ist gut, wenn wir jetzt schon ein bisschen anfangen. Ne? Fröhlich zu sein und uns zu freuen. Warum macht ihr so traurige Gesichter? Aha, aha. So. Jetzt, ich glaube, es geht den meisten so wie uns, dass es der Herr so gewirkt hat, dass wir bei diesem weltlichen Thema einmal noch schnell einen Blick ins Herz Gottes werfen durften. Ne? Dann sind wir jetzt als Getröstete von innen heraus und von oben herab und von der Vollendung her fähig aus der Ruhe Gottes heraus, alle die Dinge zur Kenntnis nehmen zu können und in keiner Weise erschüttert zu werden, sondern schon zum Voraus zu triumphieren. Je schrecklicher die Dinge sind, je unheimlicher, je unerwünschter, Halleluja, die kommende Herrlichkeit ist gerade darin schon drin gesichert. Vorbedingung, direkt Vorbedingung. Also. Kurze Repetition, weil wir jetzt einen Blick auf diese westlichste Weltmacht, USA, werfen wollen. Wir haben gelernt, ich staune immer mehr, wie das vom Bruder Luther gewählte Thema Abendland. Ne? Nun so vom Herrn gefüllt worden ist, in einer Realität und Aktualität, eben wie nur Gott das zur Darstellung bringen kann. So. Erstens, in Daniel 2 haben wir gesehen, Standbild eigentlich kosmisch, weltweit, Schatten auf der Erde, Übertragung, etwas zu laut vielleicht? Ist gut so. Schatten auf der Erde verlagert sich von Osten nach Westen. Klar, die Füße, die Zehen, die dann am Ende der Zeit in Erscheinung treten, können wir nur im äußersten Westen suchen. Also heute in den USA. Westen ist hinten, sind die Letzten, aber den Letzten gehört die Zukunft, sie sind die Kommenden, haben wir gelernt. Zweitens, in Daniel 7, die vier Tiere, die waren wieder im Schattenriss auf der Erde, von Osten nach Westen verlagert, vier Tiere nacheinander, nebeneinander, geografisch. Und in Offenbarung 13 durften wir uns belehren lassen, dass am Ende der Tage nicht. Johannes sieht ja die Geschehnisse am Ende dieses Zeitalters. Ein Tier aus dem Völkermeer heraussteigt und das hat die Merkmale der vier Tiere der Vergangenheit. Beweis für die Richtigkeit des Lehrsatzes durch Salomo, das was war, ist das was sein wird, gleichzeitig, gemeinsam, global, sogar universal. Denn finden wir im Buch der Offenbarung Vorgänge in den Himmeln und auf der Erde und in den Himmeln. Das ist ja voll. Schon im Alten Testament erklärt Gott, was dann im Hebräerbrief herausgegriffen wird und neu uns vorgestellt wird. Nicht werde ich, spricht der Herr, nur die Erde wieder erschüttern, sondern ich werde die Himmel und die Erde erschüttern. Deshalb die Reiche auf dieser Erde nur Schattenriss sein von den Reichen in diesem Weltall, von der Erde bis zum Throne Gottes. Übrigens, das sind die beiden Brennpunkte im Weltall, die beiden Pole im Weltall. Der Thron Gottes ist der positive Pol im Weltall und unsere Erde ist der negative Pol. Und zwischen diesen zwei Polen sind alle Hochspannungsfelder und Linien im Ablauf. Oder zwei Brennpunkte. Ein Brennpunkt ist der Thron Gottes, ohne Zweifel. Und der andere Brennpunkt ist unsere arme Erde. Die Himmel sind mein Thron und die Erde ist der Schemel meiner Füße. Haben wir so beieinander, nicht? Offenbarung 13, ein Tier mit den Merkmalen der vier früheren Tiere. Also in einer Riesenweltherrschermacht vereinigt, global, universal vorhanden. Das vierte Tier liegt wieder ganz im Westen. Ist zuerst Rom, heute am Ende der Tage, wir haben gesehen, Nord- und Südamerika sind nur die Ausleger nach dem äußersten Westen vom ehemaligen Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Ganz klar. Drittens, Daniel 8, der Westen überrennt global den Osten und kommt zur Weltherrschaft. Richtet ein Friedensreich auf. Also wieder im Westen. Der Westen ist jetzt die Macht, wie damals Alexander der Große den damaligen Osten überrannt hat. Deshalb haben wir gesehen, die beiden kultivierten, modernen Reiche, damals Griechenland im Westen und Persien im Osten, heute der die humanistische und kapitalistische Welt im Westen und die kommunistische Welt Machtblöcke im Osten ihrer zwei, Moskau und Peking. Da waren jeder Perser. Moskau, West, Peking. Jetzt global ein Westen und ein Osten. Und die Entscheidung, das war das Muster des Geschehens und der Dinge, die waren und geschahen. Während damals Gott gleichzeitig dafür gesorgt hat, dass keine andere als nur die griechische Sprache, Welt, Handels-, Militärsprache und Wissenschaftssprache geworden ist, durch Alexander den Großen, hat Gott heute gesorgt, dass welche Sprache Weltsprache geworden ist?
Englisch.
Bitte? Englisch. Ist das auch etwas? Nicht nur hat Gott dafür gesorgt, dass die englische Sprache Weltsprache geworden ist, sondern Luftsprache. Kann sich kein Flugzeug in die Luft erheben, ohne dass der Pilot Englisch beherrscht. Auch die Russen. Ist das auch etwas? Darf ich sagen, wir Dummen dürfen solche Dinge alle sehen, nicht? Wir Dummen, die allem glauben, was geschrieben steht. Nur dann. Nur dann. Der Westen überrennt den Osten global per Luftfracht, kommt zur Weltherrschaft und richtet ein Weltfriedensreich auf. Um Israels Willen. Der Hauptzweck? Aber die Nationen kommen auch noch in den Genuss. Aber in einen gefährlichen Genuss, weil dann während diesem Weltfriedensreich der Antichrist groß wird und das ganze wunderbare Friedensweltreich als sein Werk darzustellen versteht. So. Anfang ausgezeichnet werden wir sehen. Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, soziale, ideale Verhältnisse, die Umweltverschmutzungsfragen werden prächtig gelöst, Krieg wird nicht mehr sein, sie haben ihre Schwerter in Pflugscharen verwandelt. Mit einem Wort, Zustände werden da sein vor der großen Drangsal zum Verwechseln mit dem tausendjährigen Reich. Denn Gott schließt noch vor der großen Drangsal mit dem gegenwärtigen Staat Israel einen neuen heiligen Bund. Durch Mose und Elia, die er ihnen senden und schenken wird. So, wo steht das? Alles im Propheten Daniel. Und in den übrigen Propheten. Also wenn das so ist, dass in solch verschiedenartigen Weise immer der Westen, nicht jetzt als entscheidender Faktor vor unsere Augen gestellt wird, durch das prophetische Wort, wollen wir den Westen etwas näher ansehen und was ich gestern Abend andeuten durfte, jetzt näher ansehen, nämlich was in Daniel 8 in gewaltigen Einzelheiten bezeugt wird, sehe ich, dass das Gleiche im Neuen Testament, in Offenbarung 6, auch von einer anderen Seite her, der gleiche Vorgang, beleuchtet wird. Wir schlagen auf. Offenbarung 6. Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete. Und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen, komm. Und ich sah, Und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß. Augenblick. Erstens wird nicht der das Pferd Zügelnde genannt, sondern sonderbarerweise zuerst das Pferd. Dann kommt erst an zweiter Stelle der, der darauf sitzt, es zügelt. Ich pflege als Beispiel daran, an was ich mich erinnere, als Bub in Schaffhausen, kam der deutsche Kaiser Wilhelm zur Besichtigung von Schweizer Militärmanövern. So, über Schaffhausen. Jetzt angenommen, das war ja damals üblich, wenn sowas geschehen ist, mussten die armen Schüler einen Aufsatz schreiben. Ne? Jetzt angenommen, ich hätte geschrieben, ich sah ein weißes Pferd und darauf saß der deutsche Kaiser. Herr Lehrer, was hätten Sie gemacht? Du Bub, gell, zuerst kommt der deutsche Kaiser und dann sein Schimmel, nicht? Klar. Ne? Aha. Aber warum leistet sich der Geist Gottes solche Reihenfolge? Hat er damit etwas im Sinn? Will er damit etwas ganz deutlich anzeigen? So. Wir fragen wieder die Schrift. Wieder landen wir bei Salomo. Er sagt, das Pferd wird gerüstet zum Krieg. Und die Nationen sagen, wir rüsten zum Frieden. Wer hat jetzt recht? Das Pferd wird gerüstet zum Krieg. Modern ausgedrückt heißt das die PS, nicht Pferdestärke. PS werden gerüstet zum Krieg. Jetzt aber. Aber alle seine Entscheidung, Ausgang des Krieges, kommt vom Herrn. Aha. Also rüstet ruhig drauf los. Ne? Ist längst entschieden, wie es kommen wird. Längst entschieden. Ja, haben wir verstanden. Ich sah ein weißes Pferd. Bedeutet Krieg. Überall in der ganzen Schrift, wo zuerst ein Pferd erscheint, ne? Gibt es ja noch andere Farben dann. Und die Farbe bedeutet die Art und Weise der Kriegführung. Ein weißes Pferd bedeutet also, was für eine Art und Weise von Kriegführung? In jeder Hinsicht, in der Weise, was in der Schrift Gottes weiß bedeutet. Recht und Gerechtigkeit, Friede und Sicherheit, alle ehrbaren, wünschbaren Dinge. Da liegt schon ein Buch vor etwa 15 Jahren oder 10, 15 Jahren geschrieben von einem maximalen Strategen, Elektronenhirn eines Strategen in den USA, Maxwell Taylor. Der hat ein Buch geschrieben mit der Überschrift: Wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kriege rüsten? Was hat er für einen Titel gewählt? Ein Wort des Apostels Paulus. Wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kriege rüsten? Nicht so wahrscheinlich Israel. Schall der Posaune, Panier erheben, wann geht's los? Inhalt dieses Buches: Dritter Weltkrieg, USA. Zum Glück hat die Neue Zürcher Zeitung einen ziemlich weitgehenden Auszug aus diesem Buch gemacht. Und den habe ich noch. Schluss, Zusammenfassung in diesem Buch lautete ungefähr so: Dadurch würde einen dritten Weltkrieg, Achtung, jene ethische und moralische Grundlage gegeben, damit einer geplagten Menschheit endlich ein wirklicher Friede gesichert werden könnte. Weißes Pferd. Nicht? Das liegt auf der Ebene. Ne? Doppelpunkt, N-Wort, Pax Americana. Was heißt das auf Deutsch? Amerikanischer Weltfriede. Was geschah mit diesem Buch? Deshalb habe ich gesagt, zum Glück hat die Neue Zürcher Zeitung Auszug gemacht. Sofort aus dem Welthandel zurückgeschafft. Ne? Begreiflicherweise. Ne? Vor 10, 15 Jahren. Aber das liegt nun schon lang in der Luft, wie man sagt. 1939, so Juni, Juli, schrieb die Neue Zürcher Zeitung, die Luft riecht nach Eisen. Versteht ihr, was sie sagen wollte? Heute riecht sie überhaupt nicht mehr nach Eisen. No, ihr seid ja gar keine Protestanten. Ja. Riecht nach Eisen wie noch nie. In unheimlichster Weise. Also weißes Pferd steht vor uns, bedeutet eine Kriegführung im Namen mit Zielsetzung für einen dauerhaften, gesicherten Weltfrieden. Darf man dem weißes Pferd sagen? Na bitte, das darf man nicht nur, sondern das macht ja Gott selber mit. So. Es interessiert uns der, der darauf sitzt und was dem gegeben ist. Und der darauf saß, hatte einen Bogen und eine Krone wurde ihm gegeben und er zog aus, siegend und auf das er siegte. Also ist das Kriegführung?
Ja.
Siegend und auf das er siegte heißt gleichzeitig, der hier Kriegführende oder die kriegführende Weltmacht hier, wenn es losgeht, hört der nicht auf, Krieg zu führen, bis es nie, solange es noch jemand zu besiegen gibt. Hört erst auf, Krieg zu führen, wenn es niemand mehr zu besiegen gibt. Ist das in Daniel 8 so? Aha. Und wenn wir in die Vergangenheit zurückblicken, weltgeschichtliche Vorgänge von Krieg, dann finden wir nur einen Fall, wo einer auszog, siegend und auf das er siegte. Nur einen.
Alexander
den Großen. Genau Vorbild Daniel 8 für heute. Es wird ihm ein Bogen gegeben. Wir stellen uns die Frage, was nützt ihm der Bogen, wenn er was nicht hat?
Keine Pfeile.
Warum wird ihm nur ein Bogen gegeben vom Herrn? Dass er mit spielen kann. Bitte? Ein Bogen, eine Brücke. Ja, also ein Bogen ist ein Bogen, ja, so. Meinetwegen, es gibt solche Brücken. Ne? Aber sie sind viel zu friedlich gesinnt, liebe Schwester. Ein Indianer würde anders antworten, wozu ein Bogen da ist. Er bekommt nur noch einen Bogen, weil er die Pfeile schon hat. Ist dann in Ordnung. Na ja, Gott gibt nur noch das, was fehlt, nicht? Was mangelt. Nicht? Sind wir gespannt, wo die Pfeile sitzen? Liegen mal in Bereitschaft, in welchem Köcher? Grundsätzlich noch, Brüder, die das prophetische Wort kennen, fragen sich, ja, Bruder Muhl, sind die Dinge dort, wo im Buch der Offenbarung die Siegel eröffnet werden, laufen die nicht erst in den letzten 7 Jahren? Dann sage ich, nein. Es handelt sich hier um Kriegführung unter Menschen. Während die 7 letzten Jahre, also die 70. Jahrwoche läuft, da sind Kriegführungen zwischen Satan und Michael im Gang und Engelheere, die Gott rekrutiert zur Züchtigung der Menschen auf der Erde. Das sind die gewaltigen Dinge und nicht Menschen untereinander in der Weise, wie es hier beschrieben wird. Und vor uns sind ja eine Reihe von 4 Pferden. Also das muss alles mit Kriegführung zusammenhängen. Wir beachten jetzt gleich nach dem ersten weißen Pferd, erscheint ja dann ein rotes Pferd. Also das bedeutet wieder Kriegführung. Rot, ich habe ja weiß und rot. Wir Schweizer haben ja weiß und rot im Wappen, nicht? Ja, stimmt. Ein rotes Feld. Ne? Die kleine Schweiz ist auch mit Kriegsblut geworden. Ne? Rotes Feld. Hat aber zum Glück ein weißes Kreuz. Ne? Bleiben wir gerade da stehen. Siegend und auf das Ersiegte. Es gibt also niemand mehr jetzt im Augenblick, der zu besiegen ist. Dieser Gesamtportalsieger kann also jetzt beliebig verfügen über das ganze Erdenrund, was er jetzt im Sinn hat für seine Kriegführung. Nämlich Glaubens- und Gewissensfreiheit garantiert. Ist das weiß? Ja. Ganze Kriegsindustrie und ganzen Erdenrund wird sofort umgeschalten auf Friedensindustrie. Das auch weiß. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. So. Zweite Siegel wird geöffnet, ein rotes Pferd. Jetzt haben wir die Quittung für die letzte Stellung dessen auf dem weißen Pferd. Dem auf dem roten Pferd wird ein Schwert gegeben, das haben wir schon wieder, Kriegführung, um den Frieden von der Erde wegzunehmen. Ja, wann kann ich nur einen Frieden wegnehmen?
Aber da ist nicht.
Also diesen globalen Sieger aus dem Westen ist es gegeben, wirklich, das Ziel, eine Kriegführung durchzuführen, zum Besten einer sehr geplagten Menschheit. Ne? Den Frieden wegzunehmen. Weiß haben wir verstanden. Rot, wenn deine Sünde blutrot wäre, der feuerrote Drache, die scharlachrote Hure, was, ist das rechts oder links? Links, ne? Ja. Das ist diese Kriegführung, wenn der Antichrist sich erhebt als König des Nordens. Übrigens, wie damals der den Antichristen vorschattende Antiochus Epiphanes ein Grieche war, ne, aus dem damaligen Westen, ist der kommende Antichrist, denn als der Staatsbürgerschaft nach ein Amerikaner, dem Blut nach ein Israelite und der politischen Stellung nach in Syrien, im Norden von Israel verstirbt und kontrolliert während diesem Weltfrieden den ganzen Norden. Ein anderer den Westen, ein anderer den Osten und der in Ägypten, Afrika, den Süden. Er weiß, der im Norden Stehende, Antichrist Seiende, die anderen kennen ihn noch nicht als Antichrist, er stellt sich langsam aber sicher als Christus vor, dass nur sein im Süden, in Ägypten stationierter Mitregent für diesen Weltfrieden, Amerikaner, seinen Interessen entgegen ist, also für ihn einen Rivalen bedeutet. Und mitten in diesem Weltfrieden kommt jetzt der Krieg zwischen dem König des Nordens und dem König des Südens, Daniel 10, 11, nicht? Was damals während Jahrzehnten sich hin und her bewegte, lesen wir in Römer 9, heute macht Gott eine abgeköpfte Sache auf der Erde. Er kürzt nicht nur die zwei Tage der Rache ab, auf zweimal dreieinhalb Jahre, sondern grundsätzlich macht Gott heute eine abgekürzte Sache. Warum? Eben weil er so barmherzig ist. Nicht? Immer wenn es schlimm geht und furchtbar heranzugeht, macht Gott eine abgekürzte Sache. So. Also, ist nach dem Sieg des Westens, dieser Weltmacht, ein Weltfriede vorhanden? Sonst könnte er dann vom Nachfolger nicht weggenommen werden. Nicht? Ist das nicht wunderbar, wie die Schrift so, ich darf jetzt das Bild gebrauchen, heute gibt es ja unzählige Spiele ganz altertümlicher Herkunft, aber hochmodern aufgezogen, mit dem englischen, mit der englischen Bezeichnung Pötzl, heißt auf Deutsch Zusammensetzspiele. Ne? Da gibt es Zusammensetzspiele mit 5000 oder mehr Einzelstücken. So. Angenommen, wir hätten jetzt ein Spiel, 5000 Stücke liegen da beliebig herum. Ne? Wie lange geht es, bis wir die ersten zwei gefunden haben, die zusammenpassen? Ne? Kann eine halbe Stunde, vielleicht einen halben Tag gehen. Ne? Wie lange geht's, bis wir die drei letzten noch zusammengelegt haben? Deck, deck, deck. Ne? Ah. Wenn ich bei einem Stück, das ich finde, das passt jetzt hier, ne? Wenn ich dann so drücken und klemmen muss und dann noch eine Ecke abdrücken, bis passt, passt das da hinein? Ne? Ja, nicht wahr? Da möchte ich mich warnen lassen, als Ausleger nicht zu drücken, bis es passt. Nicht?
Bitte Kassette wenden.
Das da hinein. Nicht? Ja, nicht wahr? Da möchte ich mich warnen lassen, als Ausleger nicht zu drücken, bis es passt. Nicht? Sondern das muss von selbst spielen, tadellos, nach Form und Farbe und allem passen. So, dann sitzt es. Wir sind in Offenbarung 6. Schlagen noch auf Offenbarung 19. Es ist jetzt 11.05 Uhr. Offenbarung 19. Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Ist das das gleiche wie Offenbarung 6? Nein. Aber wieder ein weißes Pferd. Und dann erst zweitens, der darauf sitzt. Ja, das müsste wieder Krieg bedeuten, nicht? Ein weißes Pferd und der darauf sitzt, genannt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Stimmt das Pötzl-Stück?
Wenn ein Pferd erscheint, bedeutet das Krieg. Ob menschliche Weise Kriegführung sei, wie beim ersten weißen Pferd, oder jetzt hier Kriegführung Jesu Christi. Wenn ein Pferd zuerst erscheint, bedeutet das Krieg. Und die Farbe des Pferdes entscheidet über die Art der Kriegführung. Hat Jesus Christus, wenn er Krieg führt, wirklich nur Weiß im Sinn? Das haben wir jetzt ja gelernt, nicht? Nur Barmherzigkeit und nur Liebe und nur Herrlichkeit. Auch wenn er Krieg führt. Nicht? Hier haben wir gleichzeitig die Quittung, dass weißes Pferd eine Kriegführung bedeutet, im Namen von Gerechtigkeit und allem Edlen, sogar der Liebe und guter, freundlicher Überlegung. Nicht? Haben wir hier die Quittung bei Christus. Nicht? Jetzt kommt etwas ganz Schönes, da freue ich mich besonders drauf. Nämlich, Vers 14, und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Leinwand. So leidet Trübsal als ein echter Kriegsmann Jesu Christi, der nicht alles um sich herum kurz und klein schlägt, sondern sich von allen ringsum selber klein schlagen lässt. Einverstanden? Denn vielleicht nach nicht so ohne weiteres, nicht? Ja. Aber das war beim Herrn Jesus so. Gethsemane, Golgatha. Ja, wer sind denn die Kriegsheere auf weißen Pferden? Gibt es einen Brief an die Philipper? Offenbar nicht, ja, sagt doch mal ja. Also es gibt einen Brief an die Philipper, das heißt auf Deutsch an die Pferdeliebhaber. Hat der Reiter sein Pferd lieb in der Regel? Das ist eine Einheit. Ne? So. Wir haben heute modern die Bezeichnung für Pferde PS. Das sind die Kraft, die Eleganz, die Wendigkeit und vor allem das lebendige Modell für Kriegführung. Das Pferd. Heute verschoben vom Leben in die Materie PS. Ne? So. Schlagen wir ein Wort aus Hiob 39 schnell. Auskunft Gottes. Vers 19. Gibst du dem Rosse Stärke? Sagt Gott zu Hiob. Bekleidest du seinen Hals mit der wallenden Mähne? Machst du es aufspringen gleich der Heuschrecke? Sein prächtiges Schnauben ist Schrecken. Es scharrt in der Ebene und freut sich der Kraft, zieht aus den Waffen entgegen. Das Pferd, PS, Krieg, zieht aus den Waffen entgegen. Es lacht der Furcht und erschrickt nicht und kehrt vor dem Schwerte nicht um. Auf ihm klirrt der Köcher, der blitzende Speer und Wurfspieß. Mit Ungestüm und Zorn schlürft es den Boden und lässt sich nicht halten, wenn die Posaune ertönt. Beim Schall der Posaune ruft es Hui und aus der Ferne wittert es die Schlacht und der Donner ruft der Heerführer. Und das Feldgeschrei. Stimmt es? Das Pferd wird gerüstet zum Krieg. Können wir nur noch Hand auf den Mund legen und sagen, ja Herr, stimmt. Hundertprozentig. Und jetzt, das war Ah, halt. Ich habe gesagt, ich freue mich so. Auf was nämlich? Ich bin nämlich, wir alle sind Philipper. Aber unsere Pferde sind genau wie das weiße Pferd, auf dem der Herr sitzt, nämlich geistliche Kräfte. Eine geistliche Kriegführung, die darin besteht, alle Trauernden zu trösten. Wo steht das geschrieben? Hier 29, letzter Vers. Ich sitze als Haupt. Wer? Spricht Hiob, Modell für Christus. Throne wie ein König, stimmt's? Wie ein König unter der Kriegschar, Kriegsleute Jesu Christi, gleich wie einer, der Trauernde tröstet. Das ist die Kriegschar Jesu Christi. Ist das uns zu wenig? Ja. Der Segen des Umkommenden kam über mich, steht im gleichen Kapitel. Hiob, Modell für Christus. Was heißt das? Gibt es heute Umkommende? Wo? Im Schützengraben? Ne? Naturkatastrophen? Verkehrsunfälle? Hunger. Und jetzt haben wir ein leuchtendes Verheißungswort. Christus. In aller Verborgenheit, wo weder Engel noch Mensch hinsehen können. Gut, Verkehrsunfall. Ein paar Tote liegen da. Schrecklich. Ne? Jetzt weiß ich, ihr dürft es auch wissen, diese eben Umgekommenen sind jetzt in Bezug auf ihren innersten Menschenbestand in irgendeiner aber bestimmtesten Weise vom Herrn getröstet worden. So dass sie eines Tages nicht anders können, als ihn segnen. Der Segen nicht des gottbeglückten Menschen, sondern des Umkommenden kam über mich, den Herrn. Was hat das als Voraussetzung? Beispiel, Leben Hiob. Er kommt gerade zu einem Unglücksfall. Nicht? Liegt einer in den letzten Zügen da, er neigt sich zu ihm herab, spricht ihm Trost zu, noch verbindet die Wunden oder hilft, was er kann. Nicht? Und der Umkommende macht noch so: Ich segne dich, danke dir. Das ist eine Voraussetzung, dass ein Umkommender noch segnen kann. Und das ist unser Herr. Stimmt es mit dem Altar überein, was wir gelernt haben? Also, weißes Pferd, rotes Pferd haben wir gesehen, noch einmal ein weißes Pferd. Ja, gegen wen führt er den Krieg? Was gibt es da von der Herrlichkeit auch noch Krieg zu führen? Also, diese Heere auf weißen Pferden sind wir, die ihm folgen. Ne? Wenn die Entrückung vollzogen ist, wo sind wir dann immer alle Zeit? Beim Herrn. Und was er tut, sind wir seine Glieder, die das ausführen. Bitte. Also, mit einem Wort, ich freue mich schon riesig auf meinen Himmel. Im Himmel, ne? Das ist das Maß der Kraft des Heiligen Geistes, das Gott mir zur Verfügung gestellt hat und jedem Einzelnen von uns. Ist das eine Kraft, die in der Liebe Gottes kämpfen kann? Jawohl. Der Gegner ist der Satan, der auf die Erde geworfen ist und wieder mit modernsten Mitteln sich in die Himmel hinauf gebaut und verbreitet hat. Bitte, Jesaja, was lesen wir da in 14? Wie bist du, Überwältiger der Nationen, aus dem Himmel auf die Erde gefällt? Wer ist denn das? Satan, in der Vergangenheit oder in der Zukunft? Vergangenheit bildlich? Auch. Aber wer weiß, wie bald wird er buchstäblich tatsächlich auf die Erde geworfen? Dann hat Gott schon von Ferne die Gedanken seines Herzens erforscht. was er überlegen wird, wenn er auf die Erde geworfen sein wird. Wie bist du auf die Erde geworfen? Jetzt sprichst du in deinem Herzen, in die Himmel will ich hinaufsteigen. Nicht? Die Kräfte, die Gott ihm schöpfungsmäßig am Anfang zugeteilt hat, alles zu beherrschen, überall gegenwärtig zu sein, die sind ihm genommen. Welche auf die Erde. Aber was ihm bleibt, genau die Naturgesetze und Kräfte in der Natur, der Schöpfung Gottes, die Gott den Händen einer gottlosen Menschheit überlassen hat, genügen ihm, von der Erde wieder hinaufzusteigen. Und wenn wir nachlesen in den Schriften, er wird von den Engeln und von den Sternen Beweisstücke bringen, dass er Gott sei und die Dinge alle beherrscht. Er wird sich erheben über jeden Gott. Ja, gibt es denn Götter? Solche, die Gott Götter genannt hat. Ja. Wo sind die? In den Himmel. Er wird sich erheben von der Erde aus über jeden Gott. Und wieder den Gott dieser Götter wird er zuerst Erstaunliches reden und dann noch gelingen haben. Also, können wir auf allerhand gefasst sein. Aber geborgen im Herzen dessen, der die Dinge genehmigt hat. Für kurze Zeit, in kürzester Zeit zur Durchführung bringt. Jetzt kommt ein weiteres Gotteswort, das zuerst gar nicht in diese Reihe gehört, scheint zu gehören. 5. Mose, ja, zuerst 5. Mose 33, Vers 17, das ist jetzt 11.20 Uhr. Es handelt sich hier um den Segen Jakobs. Und da tritt Josef vor unsere Augen. Wir lesen Vers 17. Josef, sein ist die Majestät des Erstgeborenen seines Stieres und Hörner des Wildochsen sind seine Hörner. Mit ihnen wird er die Völker niederstoßen allzumal, die Enden der Erde. Und das sind die Zehntausende Ephraims und die Tausende Manasses. Wie stehen denn Ephraim und Manasse zu Josef? Und seine beiden Söhne. Eigenartig. Hier wird Josef verglichen mit der Majestät eines Stiers. Kraft und Fruchtbarkeit. Majestät. Aber dieser Stier bedient sich, was zu hören? Eines Wildes. Eigenartig. Und diese beiden Hörner sind die Söhne Josefs. Um was zu tun? Um Krieg zu führen, gegen wen? Alle Völker, alle Enden der Erde. Ist das wieder global? Nun, kein 5. Buch Mose. Ja, und für wen ist denn Josef ein Vorbild? Ein Modell. Für Christus. Hat Christus Majestät? Kraft? Ist er zeugungsfähig? So. Jetzt bedient sich der erhöhte Christus als Majestät eines Stiers, zweier Hörner eines Wildochsen. Das heißt, was haben wir gelernt? Hörner stellen militärische Stoßkraft dar. Das heißt, Hörner eines Wildochsen, die hat er nur entlehnt, nicht? Das heißt, die benutzt er, um für ihn ein fremdes Werk zu tun, nicht? Hörner eines Wildochsen. Das sind die beiden, Ephraim und Manasse, aber jetzt wieder Enden der Erde, da sind wir wieder in der Endzeit. Alles geht auf die Endzeit. Wo lagerten die Stämme Ephraim und Manasse und Benjamin in der Lagerordnung in der Wüste? Schon wieder im Abendland, im Westen. Das heißt für mich, in England und in den USA sind sehr viele Söhne der 10 Stämme Israels und zwar aus den Stämmen Ephraim, Manasse und Benjamin. Wir haben ja gelernt, der Benjaminite, Saul von Tarsus, Paulus, ne, durfte nur in welcher Himmelsrichtung evangelisieren, das Evangelium der Gnade. Ne? Bitte. Kleinasien, jetzt kommen wir herüber nach Mazedonien, nach Europa und hilf uns. Rom, Spanien. Ne? So. Und dass Gott wieder auch da im äußersten Westen, England und USA ist vorzüglich, gelegentlich Söhne Israels, brauchen gar keine Juden zu sein, eben Ephraim, Manasse, Benjamin, an oberste oder zweitoberste Staatsstellung zu setzen. Hat er das auch schon gemacht? War Daniel ein Jude, als er zweitoberster Staatsmann war in Babel? Nicht? Jawohl. War Mordechai ein Benjaminite, als er bei den Persern Staatsoberhaupt wurde, bei Ahasverus? Zu jüdischem Stamm gehörte denn Josef, als er Sohn des Pharao, der Tochter des Pharao war in Ägypten. Ne? Ah ja, Josef selber. Ne? Zu jüdischem Stamm gehörte Mose. Als er Ägypten, aus Ägypten führte und in Ägypten groß worden ist, Levi. Ne? Also, immer dann, wenn Gott seine Israels unter die Nationen zerstreut hat, sitzt der Einzelne an staatsführende Stellen. Stimmt's? Heute erst das. Und so sehe ich gerade, dass im Westen, also England, Amerika, das ist der Ableger Amerika, ne? In der Hauptsache, selbst Juden, die sind überall, in der Hauptsache Stammesangehörige von Ephraim und Manasse sind. Und jetzt verstehen wir vielleicht. Alle Enden der Erde werden niedergestoßen. Von wann? Von wem? Von Tausenden Manasses und Zehntausenden Ephraims. Westen. Bitte. USA. Übereinstimmend wieder mit dem, was wir aus Daniel 8, Offenbarung 6 und anderweitig gelernt haben. Ablösung der Weltreiche bis nach Westen. Und jetzt die Parallelstelle, das ist 5. Mose, da hat Mose gesegnet. Jetzt noch zurück zu 1. Mose 49, da segnet der Vater Jakob. Alle, auch den Josef. Vers 22, Sohn eines Fruchtbaumes ist Josef. Und so weiter. Kaum Vers 22 gelesen, Vers 23, und es reizen ihn und schießen und es befehlen ihn die Bogenschützen. Jetzt haben wir schon wieder Bogen vor uns, nicht? Und Schützen. Wer wird befehlt? Josef in Bezug auf seine beiden Söhne Ephraim und Manasse, haben wir gelernt, nicht? Es befehlen ihn die Bogenschützen. Aber sein Bogen, Offenbarung 6, der ihm gegeben wird, bleibt fest und gelenkig sind die Arme seiner Hände durch die Hände des mächtigen Jakobs. Da steht ganz vorne in der Bibel so etwas. Ist das vielleicht ein bisschen aktuell heute? Alles, merken wir. Alles, was geschrieben steht, sagt Jesus, erfüllt sich erst am Ende der Tage. Alles, was bis jetzt geschehen, da war und geschehen ist, sind nur Vorbilder, nur Modelle. Allerdings gewaltige Modelle, gewaltige, unheimliche Vorbilder. Ja. Jetzt abschließend nur noch einige Einzelheiten, Blick nach Westen, USA. Da ist das notiert, ja. Wie heißt das Regierungsgebäude in Washington? Nicht das Rote Haus und nicht das Grüne Haus, sondern das Weiße Haus. In was für einer Architektur ist es gebaut? Griechisch. Hm? Anfangs. Wie sieht das Staatswappen der USA aus? Zuerst die Form, die Gestalt. Ein fliegender Adler. Der König der Vögel des Himmels, einmalig in der ganzen Wappengalerie der Nationen ein Adler mit weißem Haupt und weißer Brust. Weißes Haus, Regierung, weißer Adler, der die Lüfte beherrscht, in dieser Weise, weiß, Haut, weiß. Über wie viele Sterne verfügt dieser weiße Adler und das weiße Haus? Über 50 rote oder gelbe? Weiße Sterne. Und die Sterne, die du sahst, bedeuten Engel. Darüber wachen weiße Engel, die auch der Meinung sind, der armen Menschheit müsste jetzt doch mal etwas Atempause verschafft werden. Weiß. Und der Adler, der hat zwei Klauen, normal. In der einen Klaue hat er ein Bündel Pfeile, also er braucht nur noch was?
Bogen.
Einen Bogen. Er bekommt nur einen Bogen, weil er die Pfeile schon hat. Jetzt ist aber Pfeil und Bogen was? Das uralteste, das älteste Kriegsinstrument, das feindliche Ziel auf dem Luftweg erreicht. Stimmt's oder habe ich recht? Wie heißen Pfeil und Bogen heute? Abschussrampen sind die Bogen und die Pfeile sind die Raketen. Bogenschützen befehlt nicht. Die haben auch Pfeil und Bogen, nicht? Auch Abschussrampen. Aber in wessen Hand bleibt der Bogen fest, unbeweglich, siegend? Ja, der Söhne Josefs im Westen, Ephraim und Manasse. Kann nichts dafür, aber so steht es in der Bibel. Kleinigkeit. Da im Westen ist gegenwärtig ein Wissenschaftsgenie aufgetaucht, ähnlich wie Einstein, dem wir die Kenntnis der Atomungeheuerlichkeiten verdanken. Einstein, ein Jude. Und jetzt ist da ein Jude in USA weltberühmt geworden als Erfinder, Aufbauer und Beherrscher der unheimlichen Dinge von, zum Glück liegt mir das nicht, das ungeheure Computer. Ja, Computer. Und der heißt, der Jude, Weizenbaum. Das ist also nicht mit einer Weizenähre zufrieden, sondern gerade ein Baum. So. Das ist der beherrschende Mann, der die ganze Computerunheimlichkeit geschaffen hat, beherrscht und von allen aller Welt geehrt wird, fast vergöttert wird. Und was sagt er heute? Zum Schreck aller, zum Schrecken aller. Wir überleben das Jahr 2000 nicht mehr. Das sagt also nicht irgendein Jude, ne? Der sagt, Computersysteme beherrschen uns schon, nicht mehr wir sie. Ich empfehle dringend, alle Computeranlagen, wo nicht jemand ist, der das kennt und beherrscht, ne, sofort abzuschaffen. Wir überleben das Jahr 2000 nicht, was sagt die Schrift? Diese Generation in Israel, die Jungmannschaft, seit 48, dauert bis gegen 50 Jahre nach der Schrift, wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist, bis und mit meiner Wiederkunft in großer Macht und Herrlichkeit. Und dann sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, Himmel und Erde werden vergehen, aber diese meine Worte nicht. Dass die gegenwärtige Generation Feigenbaum heute, Staat Israel, nicht vergehen wird, bis ich wiedergekommen bin in die große Macht und Herrlichkeit. Weizenbaum, wir erleben, also so wie wir heute leben, das Jahr 2000 nicht. Aber er ist nicht der Einzige, der so spricht. Summe aller Wissenschaftsgebiete haben wir ganze Bücher, bald eine Bibliothek vorliegen, die immer sagen, in 5 Jahren funktioniert das nicht mehr, in 10 Jahren das nicht mehr, in 20 Jahren ist überhaupt außer den 30 sowieso. Und ein Zurück gibt es nicht mehr. Weizenbaum sagt auch. So. Also. Schluss. Der gegenwärtige Präsident der USA, Reagan, ist der 40. Präsident. Wie lange musste Israel in der Wüste umherirren? 40 Jahre. Wie lange wurde Jesus versucht? 40 Tage. Wie lange haben die gekundschaftet? 40 Tage. So. Das heißt, wenn die Zahl 40 erreicht ist, dann beginnt eine ganz neue Phase. Nicht? Dann ist etwas Negatives vorbei und es kommt etwas Positives. So. Und sein auserwählter Außenminister, wie heißt er? Der heißt nicht nur Haig, sondern der heißt Alexander Haig. Eine deutsche Zeitung hat schon einen Leitartikel mit der Überschrift präsentiert: Alexander der Große will in die USA große Weltpolitik hinein. Ne? Also vor einem halben Jahr. Ne? Und meinte Alexander Haig. Und der war ja Chef der NATO-Generale oder Truppen. Ist zurückgetreten, warum? Hat denen die Leviten gelesen? Hat man gelesen? Meine Herren, ihr habt ja gar keinen Schneid, gar keine Ahnung. Ihr lasst euch ja von Moskau übertölpeln, was das Zeug heißt. Ich kann da nicht mehr mitmachen. Ne? 2 Monate später ein Attentat gegenüber ihm, missglückt, und jetzt ist er Außenminister, Staatsminister oder weiß was noch. Ne? Ja. Also mir scheint, die Stunde sei gekommen. Ne? Ja. So, Daniel 8 und was wir uns da gehört haben. Ne? Nicht mehr lange auf sich warten lassen kann. Probiert. Aber, jetzt mein letztes Wort. Halleluja, wir können diese Dinge anerkennen, kommen sehen und innerlich völlig getröstet sein. Amen. Wir haben gesehen, weißes Pferd, Kriegführung im Namen von Weiß. Rotes Pferd, Kriegführung im Namen von Rot. Ja. Von Seiten des Antichristen, von Satan direkt. Mit seinem Ziel, Rot, Blutrot. Blutrote Hure, scharlachrote Hure und feuerroter Drache. Nicht? Jetzt, schwarz, schwarzes Pferd, da, bitte? Ja, nein, das ist das Fahle dann. Sind Kriegsfolgen, Teuerung, Hungersnot und all die Dinge. So. Das sind die ersten beiden sind Krieg direkt und die 2 letzten sind Kriegsfolgen, Hungersnot, Teuerung und entsprechende Nachwehen. Und das letzte, Fahle, heißt im Griechischen Chloros, also Chlor. Und dann doch kommt der Tod selbst. Also Totenreich und der Tod. Ne? Das heißt also letzte Folgen von dem letzten satanischen Krieg. Ne? Also Krieg und Kriegsfolgen. Das ist hier. Soweit. Heute Abend ist ja die letzte Stunde gekommen für mich.
Die letzte Stunde
für Sie. Für heute Abend. In dieser Konferenz. Wir werden vielleicht etwas ahnend erfassen können, dass wir heute wirklich in einer letzten Gottesstunde leben. Einmal muss ja das Zeugnis des Johannes Realität werden, Kindlein, es ist die letzte Stunde. Einmal muss das ja Realität werden. Merkmal dazu, dass der Antichrist kommt. Sieht es heute so ein bisschen aus danach. Deshalb wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Also nicht so eine Ahnung oder deshalb, wenn es soweit ist, gibt Gott Klarheit den Seinen. Und heute, letzte Stunde meines Dienstes hier bei dieser Konferenz, bin ich verpflichtet, noch Antwort zu geben, überblicksweise, auf die Frage, wo stehen wir heute? Wir haben unser Thema dieser Tage, das Abendland am Scheideweg, jetzt mehr geografisch ansehen dürfen. Auch der Zeitfolge, der Reihenfolge nach, und haben da schon gesehen, aha, es dürfte heute in unseren Jahrzehnten so und so weit jetzt schon gekommen sein. Und damit wir da sehen können und doch sicher ein Stück weit verstehen können, dass der Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte ist vorerst einmal für uns, die Menschheit, in ganz genauen Gotteszeitrhythmen von Gott durchgeführt wird und wir dann merken können, aha, es ist so und so weit, auch zeitlich. Ich darf jetzt nicht die vielen biblischen Zeugnisse wiederholen, die uns das eine bezeugen, dass Gott immer dann, wenn die von ihm festgesetzte Zeit und Stunde herangekommen ist, er sich direkt verpflichtet hat, es den Seinen zu offenbaren, denn bevor Gott es den Seinen oft offenbart hat, geschieht nichts. So steht geschrieben. Bitte? Amos, Kapitel 3, Vers 7. Dankeschön. Dann doch noch das letzte Zeugnis im Buch der Offenbarung. Ein starker Engel hat den Auftrag von Gott aus dem Himmel mit lauter Stimme zu rufen. Ja, was machen wir denn da? Kommen die einfach aus der Schweiz dahergelaufen, ohne mich zu fragen? Herzlich willkommen. Also. Ein starker Engel hat den Auftrag, mit lauter Stimme so zu rufen, dass alle Bewohner des ganzen Erdenrundes es hören. Jede Nation, jede Sprache, jede Sippe, alle Völker, jeder Mensch. Und der Inhalt dieser Verkündigung lautet: Betet nur den Gott an, der Himmel und Erde gemacht hat. Aha, dann wäre ja Gefahr, dass ein anderer als Gott angebetet werden könnte. Nicht? Da wissen wir Bescheid, jawohl. Betet nur den Gott an, der die Himmel und die Erde geschaffen hat. Denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. So, wer weiß es jetzt? Zuerst mal die Engel, die posaunen sie aus, nicht? Und wer weiß es auch noch? Jeder Mensch. So treu ist Gott als Schöpfer gegenüber der ganzen Menschheit, dass er eine letzte warnende Orientierung noch schenkt. Jetzt können alle noch Buße tun, sich umstellen. Wer das nicht tut, auf trotz dieser gottgeschenkten orientierenden Warnung, der ist dann nachher ohne Entschuldigung, bitte, wenn er dann in die betreffenden Gerichte hineinkommt. Denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. So. Ich beginne gleich mit der orientierenden Erklärung dieser beiden Plandarstellungen, zeitlicher
göttlicher Ordnungen. Ich weiß nicht, ob ich das zum x-hunderten Mal jetzt bezeuge. Und nicht wenige Geschwister das nicht nur einmal gehört oder gesehen haben. Aber die Dinge sind nun einmal so, dass wahrscheinlich Paulus,
ich werde nicht müde,
euch immer dasselbe zu sagen und zu schreiben, verdrießt mich, Paulus nicht, und macht euch umso gewisser, ist das heute gut und nötig. Ja. Petrus schreibt, euch immer wieder an diese Dinge zu erinnern, genau das Gleiche. Ah, jetzt noch ein Wort von Salomo. Die Sprüche der Weisen, soweit die Bibel sie festhält, sind wie eingeschlagene Nägel. Ich dachte, oh, was ist das für ein hammerfester Vergleich? Ne? Sprüche der Weisen wie eingeschlagene Nägel. Ja. Ich darf ganz kurz machen. Darf ich sagen, eingeschlagene Nägel, die sitzen. Stimmt's? Aber sitzen sitzt je ein Nagel schon beim ersten Hammerstreich. Muss man den ein paar Mal aufs Dach hauen, auf den Kopf schlagen. Ja. Bis die Sprüche der Weisen sitzen. Also, jetzt glaube ich, sind alle getröstet, nicht? Vor uns zuerst die horizontalen Abteilungen. Grünzone stellt das die Zeit des Paradieses dar. Adam, dann noch die Eva, in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott. Die erste Rotzone, der Fall, Versuchung, Verführung durch Satan und der Sündenfall, abschließend. 1000 Jahre, diese Einheiten sind immer 1000 Jahre, Menschheit als Geschichte Gottes. 1000 Jahre nach dem Fall Adams, erscheint Noah, beginnen die Tage Noahs. 2000 Jahre nach dem Fall Adams erscheint Abraham, Isaac und der Neffe Lot, die Tage Lots. 3000 Jahre nach dem Fall Adams David und Salomo. 4000 Jahre nach dem Fall des ersten Menschen erscheint Jesus Christus als zweiter Mensch, oder letzter Adam, zweiter Mensch. 5000 Jahre nach dem Fall Adams beginnen die Kreuzzüge. Da meinte eine irregeführte Christenheit, sie seien jetzt definitiv das neutestamentliche Israel und die Juden hätten von Gott für alle Zeit alles verloren. 1000 Jahre später zeigt der Gott Israel, wen er als Erben dieses Landes gemeint hat. Das haben wir heute schon hinter uns. Das ist der Staat Israel, der Söhne Abrahams nach dem Fleisch vor uns. Das sind zusammen 6000 Menschheitsjahre in göttlicher Ordnung und vor Gott sind diese 6000 Menschenjahre was? 6 Tage. Und sind das für die gefallene Menschheit 6 Arbeitstage, von denen gilt, wenn es schön gewesen ist, dann ist Mühe und Arbeit gewesen. Und dann noch unter Schweiß und Fluch und Unsinn. 6 mühsame Arbeitstage, Gottes für seine geliebte Menschheit. So. Nach einem 6. Tag kommt ganz sicher ein 7. Soweit darf ich ja Prophet sein. Das heißt aber im Hebräischen verpflichtend, 7 ist gleich Sabbat. Nach 6 Arbeitstagen kommt ganz sicher von Gott ein Sabbattag. Der wird völlig ums Jahr 2000. Ist eigenartig, wie Gott tatsächlich im Jahrtausende Programm gemacht hat für die Menschheit nach dem Fall. Und zwar die Tage, die 6, haben wir ja gemerkt, hat Gott sozusagen für jedes Sonntagsschulkind einen Markstein, der Jahrtausende gesetzt, den es sofort behalten kann. ist der Name Adam bekannt, der Name Noah auch ein Pfeiler, ein Markstein, ist Abraham auch ein Markstein, ist David auch ein Markstein, der Herr Jesus auch und die Kreuzzüge auch. Und heute? Und heute? Steht seit Jahrzehnten ein Staat Israel da. Und was das für ein Gewicht hat, werden wir heute Abend etwas noch besser kennenlernen. So, die Tagordnung unseres Gottes, 6 Tage sollst du arbeiten, meine liebe Menschheit, aber andere ist jetzt unter Schweiß und Blut, und am 7. sollst du, hält dich Gott an seine eigenen Festzeiten, denn Gott sagt zu Mose, Mose, das sind meine Feste, Sabbat, Sabbatjahr, Halbjahre und alle die zusätzlichen Feste. Das sind meine Feste, die ihr aus Israel beachten dürft. Wunderbar. Und diese Festordnungen Gottes, so wunderbar sie an und für sich schon sind, bilden gleichzeitig das gesamte Heilsprogramm Gottes von Anfang bis zur herrlichen Vollendung. Jetzt sollten wir die Festzeiten unseres Gottes kennen. Israel hat es sich geleistet, sogar weder Sabbat, noch Sabbatjahre, noch Halbjahre einzuhalten. Hat Gott gedacht, na nun also, wenn ihr nicht fest feiern wollt und nicht ruhen wollt, ist ja eure Sache. Gar nicht.